innere und der äußere Mensch. Jeder Mensch, der ungläubige, der gläubige Mensch, besitzen beides, einen inneren und einen äußeren Menschen. Hat nicht der Gott, der das Äußere geschaffen hat, auch das Innere geschaffen? Nun ist unter diesem Gesichtspunkt der innere Mensch und der äußere Mensch in Bezug auf den Menschen, der zum Glauben gekommen ist, ein gewaltiger Unterschied geworden gegenüber dem ungläubigen Menschen, und zwar vorerst nur nach dem inneren Menschen. Beim ungläubigen Menschen gilt oder gelten die Worte Jesu, zum Beispiel Matthäus 7, Vers 15, nach außen scheint alles in bester Ordnung zu sein, rein, gereinigt und so weiter, aber inwendig sind sie reißende Wölfe. Oder Markus 7, Vers 21, von inwendig gehen die unreinen Gedanken des Menschen aus. Im Herzen des ungläubigen Menschen, also bei uns allen, eins, ruhte, schlief eine Otternbrut, ein Schlangengezücht. So ist das Zeugnis des Wortes Gottes gegenüber dem inneren Menschen, soweit er nicht erneuert ist. Und von da aus verstehen wir die von Paulus klar ausgedrückte Sachlage: Wer bist du, o Mensch, der du den anderen richtest? Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Wieso? Denn du tust das Gleiche, dasselbe. Und zwar nicht nach außen, sonst würde er kaum wagen, den anderen zu verurteilen, sondern in seinen Gedanken des Herzens, nach seinem inwendigen Menschen. Ruht alles vorerst. Schlummern alle Möglichkeiten zum Bösen. Und wenn es nicht offenbar geworden ist, dann ist das eine besondere Nachsicht Gottes. Und nun dürfen wir uns freuen, dass wir ausgerechnet in Römer 7, Vers 22, aus Römer 7 werden wir einige Zusammenhänge noch näher ansehen. Ich greife vorerst einige Zeugnisse heraus, wie es nun steht beim gläubigen Menschen. Denn da ist nach innen alles erneuert. Da ist ein ganzer neuer Gottesmensch vorhanden, vorerst allerdings nur samenmäßig. Aber in diesem Gottessamen, der mitten in unseren alten Menschen hineingelegt wurde, ist ein ganzer neuer Gottesmensch gezeugt und kommt zur Geburt, zur herrlichen Darstellung. Und zwar ein ganz neuer Mensch nach Geist, Seele und Leib. Und dieser neue Mensch, der vorerst nur samenmäßig inmitten unseres alten Menschen hinein gelegt ist durch die Gnade Gottes, ist der Mensch, den Gott in seiner Treue bis auf jenen Tag tadellos bewahrt. Beachten wir gut. Ich kann ja nur was tadellos bewahren, was Arno Pirs für sich schon tadellos ist. Bitte schön. Wie geschrieben steht, wir haben abgelegt den alten Menschen, der verdorben wird und so weiter, und angezogen den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und solche Zeugnisse des Heiligen Geistes gilt es nun für uns, die wir Glauben bekommen haben, im Glauben zu ergreifen, Glaubensgehorsam zu leisten in solcher Hinsicht, Glaubensgehorsam zu leisten dort, wo die Dinge unglaublich zu werden beginnen, nicht? Sogar für Gläubige. Dort beginnt erst der Glaube, wo es unglaublich wird für den Ungläubigen und für den Glaubenden fast zu schwer, fast zu wunderbar, fast zu schön ist, zu glauben. Genauso wie die Hoffnung erst dort beginnt, Beispiel Abraham, der wieder Hoffnung auf Hoffnung geglaubt hat. Da haben wir gleich beides zusammen. Gott anerkennt oder vor Gott beginnt erst das, als Hoffnung bezeichnet zu werden, wo menschlicherweise, geschöpflicherweise der Fall hoffnungslos ist. Wer dort noch hofft, der hat den Nachweis, dass er jetzt wirklich vom Geiste Gottes getrieben, begnadet, in diesem göttlichen Wesen sich bewegen kann. Also Römer 7, Vers 22 vorerst. Denn ich habe Wohlgefallen an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Da schreibt Paulus, kurz nachdem er festgestellt hat, denn ich weiß, dass in mir, jetzt aber bitte keine falsche Weichenstellung, deshalb fügt Paulus sofort in Klammer hinzu, ich weiß, dass in mir, jetzt Klammer, das ist in meinem Fleisch, dem äußeren Menschen, wohnt nichts Gutes. Hundertprozentig. Da gilt auch vorerst, er spricht hier nicht vom ungläubigen Menschen in Römer 7, sondern vom gläubigen Menschen. Denn der Ungläubige hat unmöglich, es ist nicht möglich, dass er Wohlgefallen haben könnte nach einem inneren Menschen am Gesetze Gottes, beim ungläubigen Menschen. Denn ich habe Wohlgefallen an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Epheser 3, Vers 16, das wunderbare Wort, auf das wir gestärkt werden mit aller Kraft nach dem inneren Menschen durch seinen Geist. Und dann haben wir die gewaltige Aussage, dass je mehr der äußere Mensch zerfällt, wir Alten, umso mehr wird der Innere von Tag zu Tag erneuert durch den Herrn, den Geist. Also, der innere neue Gottesmensch hat unauflösliches Leben. Wir werden gleich weitere Konsequenzen in Bezug auf diese Aussage hören. Hat unauflösliches Leben und alles, was nun dem äußeren Menschen in dessen Inneren der neue Mensch vorhanden ist, an Not und an Druck und allem möglichen, widergöttlichen oder feindseligen begegnet, kann der innere Mensch nur profitieren. Wirkt sich alles zum Guten des inneren Menschen aus. Nicht nur haben wir vor uns einen äußeren und einen inneren Menschen, sondern die Schrift hat noch zwei weitere Bezeichnungen für diese zweierlei gleichzeitig vorhandenen Wesen für uns bereit. Der innere wird auch der neue Mensch genannt und der äußere der alte. Zweitens. Drittens, der äußere Mensch mit seinen Empfindungen und Gegebenheiten, den nennt die Schrift den seelischen Menschen. Also nicht seligen Menschen, sondern seelischen Menschen. Und den inneren neuen Menschen, den geistlichen Menschen. Außen, innen, alt, neu, seelisch, geistlich. Das sind die Unterschiede. Wir bleiben beim dritten Punkt, bei der dritten Darstellung ein wenig stehen. Wir alle kennen die Aussage in 1. Korinther 2, Vers 14, dass der seelische Mensch nicht wahrnehmen kann, was des Geistes Gottes ist. Vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Zweitens, auch bei uns gilt nach dem äußeren Menschen noch, es wird gesät, beim Sterben in die Erde gelegt, ein seelischer Leib. Und weiter in 1. Korinther 15, 45, der erste Mensch war eine oder wurde eine lebendige Seele, der letzte Adam aber, Christus, jetzt kommt etwas sehr Wichtiges, wurde zum lebendig machenden Geist. Im Sohne Gottes wohnte schon von eh und je und für alle Zeit, für alle Ewigkeit, der Geist des Lebens. Unauflösliches Leben besitzend als Sohn Gottes. Aber als Sohn Gottes, dem Heiligen Gottes, hätte er nie sich auch nur im geringsten mit irgendetwas Unreinem in Beziehung setzen können. Er hätte nie aus Tod Leben zeugen können. Er hätte nie aus Fluch Segen machen können. Aus Finsternis Licht. Nie. Welches war die Voraussetzung, dass dieses dem Gesetz Unmögliche? Nach dem Gesetz gibt es keine Rückkehr aus der Verdammnis. Nach dem Gesetz. Keine Wiederbringung aus den Toten. Das Gesetz kennt nur, was es verflucht hat, das bleibt verflucht, hoffnungslos. Das ist das Gesetz. Das Gesetz richtet den Menschen ohne Barmherzigkeit, lesen wir. Unheimlich. Und zum Glück das einfache Wort des Apostels Paulus. Und nun hat Gott das dem Gesetz Unmögliche, da eine Erlösung erfunden, auf einem Wege, auf welchem er auch kein Jota des Gesetzes missachten musste, sondern sich genau an jeden Buchstaben des Gesetzes gehalten hat, hat er eine Erlösung erfunden, die dem Gesetz unmöglich war. Etwas schwer, allerhand ausgesprochen und schwer vielleicht verständlich. Macht nichts, wenn wir nur von Weitem eine Ahnung bekommen, wie es ungefähr bestellt sein könnte mit der verborgenen Weisheit Gottes, zu der ihn seine unausforschliche Liebe zu allem befähigt. Allein. Der seelische Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Es wird gesät ein seelischer Mensch. Der erste Mensch geschaffen als lebendige Seele. Und jetzt noch einmal, Der letzte Adam, Christus, wurde erst durch welchen Prozess zum lebendig machenden Geist? Dass er also aus Tod, Tod, Verwesung, Unverweslichkeit verwandeln, schaffen konnte und aus der Sünde Gerechtigkeit wirken konnte. Nur durch den Prozess, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und nicht erstirbt, dann bleibt es der Heilige Gottes. Dann bleibt der Sohn Gottes in der Herrlichkeit, die er ohne Anfang und ohne Ende garantiert hat schon. In den ersten Versen des Liedes der Lieder von Salomo, kurz genannt das Hohe Lied, da sagt die Geliebte ein Wort, das uns, wenn wir diese Zusammenhänge schon ein wenig verstehen dürfen, fast neidisch auf diese Geliebte dort blicken müssen, wenn sie ihn wie folgt bezeichnet. Mein Geliebter, ich will es ganz genau wiedergeben, Hohelied 1, dort in Vers 2, da. Vers 3, lieblich dem Geruch sind deine Salben, ein ausgegossenes Salböl ist dein Name. Na, was heißt das? Wie ist denn einer der Namen des Sohnes Gottes, der Christus? Das heißt der Gesalbte. Der einzig von Gott selbst Gesalbte, voll Geistes Gottes, voll Heiligen Geistes. Christus, das war er ohne Anfang und ist es und bleibt es ohne Ende, würde uns allen aber gar nichts nützen. Im Gegenteil, dieser dreimal Heilige wäre für uns immer gleich der Todesstreich. Würde den Todesstreich bedeuten, wenn er erscheint in unserer Gegenwart. Aber was hat sie verstanden? Ich hoffe, wir alle. Ein ausgegossenes Salböl ist sein Name. Was liegt denn in dieser kurzen Bemerkung? Er hat die ganze Gottesfülle, die leibhaftig in ihm wohnte. Was hat er damit gemacht? Ausgegossen, ausgeschüttet. Er hat sich selbst entleert, schreibt Paulus im Philipperbrief. Hat seine Herrlichkeit ausgezogen, sein Herrlichkeitsgewand ausgezogen, damit jeder von uns ein Stück davon bekommen kann, natürlich. Er hat die Fülle Gottes in ihm wohnend, der Gesalbte Gottes, voll Heiligen Geistes, der ganzen Fülle Gottes in sich tragend, hat er ausgegossen. Wozu denn? Damit wir ihn essen und trinken können, wie er sagt. Und zwar so völlig entleert und so völlig zu nichts gemacht, sich selbst und erniedrigt und ausgezogen, alles, was er hatte. Alles verzichtet. Damit das dem Gesetz Unmögliche möglich werde. Alles Negative, was das Gesetz von uns fordert und uns, womit es uns verflucht hat und so weiter, hat er auf sich bezogen und seine ganze Gottesherrlichkeit und Gerechtigkeit und Fülle hat er uns völlig zur Verfügung gestellt. Noch einmal, ein ausgegossenes Salböl ist sein Name. Das ist das Geheimnis. Er wurde, der zweite Adam, der letzte Adam, wurde zu einem lebendig machenden Geist. Das ist das neue Gewaltige. Wenn das Weizenkorn aber in die Erde fällt und darin erstirbt, was geschieht dann? Dann wird die äußere Hülle verwandelt und der darin verborgene Lebenskeim schlägt Würzelchen und Keimblättchen nach oben Die zartesten Würzelchen haben die unglaubliche Fähigkeit, schon rein sachlich natürlich, den Teil einer verfaulten Erde, einer vollständig vergorenen Erde oder sogar Teile des verfallenen, verfaulten Kornes aufzusaugen und zu verwandeln zu einem Bestandteil des neuen Auferstehungsleibes. Stimmt's oder habe ich recht? Würde Bruder Heller wieder einmal fragen. Das ist der Blickpunkt, auf den sich Paulus bezieht, wenn er schreibt in 1. Korinther 15, es wird aber jemand fragen, wie kommen denn die Toten in der Auferstehung, mit was für einem Leibe kommen sie? Wie antwortet Paulus sonderbarerweise prompt, du Tor, du Tor, du brauchst dich nur zu erkundigen, du säst nicht das Korn, das nach einer gewissen Zeit dann in verbesserter Auflage als Samenkorn wieder erscheint. So wären wir Toren ja zufrieden. Wenn unser irdischer Leib ins Grab gelegt wird, wären wir froh nach von Gott bestimmter Zeit, wenn der in neuer, verschönerter, erneuerter Auflage wieder erscheinen würde. Ungefähr so wären wir doch mehr als zufrieden. So stellen wir uns das vor. Nein. Es kommt eine ganz neue Gestalt heraus vorerst, die mit dem nackten Samenkorn nicht mehr zu vergleichen ist. Nur trägt das Neue in sich wieder die Fülle von weiteren solchen Herrlichkeiten, die dann allerdings jetzt dann geistlich zu verstehen sind, nicht materiell, irdisch, was nun Christus als Samenkorn betrifft. Zu einem lebendig machenden Geiste. Das Wunder, dass dann Christus durch den Vater, nachdem er seinen Geist in die Hände des Vaters befohlen hatte am Kreuz, hinabgesandt wurde zu den Geistern im Gefängnis. Da war er, darf ich den Ausdruck hier aussprechen, nachdem sie ihn den Leib ausgezogen haben, ins Felsengrab gelegt, seine Seele hat er ausgeschüttet in den Tod, also Lösegeld aushändigen lassen, in die Gewalt dessen, der die Gewalt des Todes hat, als Lösegeld aushändigen lassen, seine Seele, den Leib ins Grab, ist nun sein Geist, den er in die Hände des Vaters befohlen hatte, dem Vater zur Verfügung gestellt. Und der Vater verfügt sofort, jetzt bist du mir, mein Sohn, als nackter Geist, gerade recht, den nackten Geistern da unten als nackter Geist zu erscheinen bei denen, Petrus sagt, die in den Tagen Noahs gesündigt hatten, jene Söhne Gottes, die sich vermischt hatten, die wurden mit Fesseln der Finsternis da unten gefangen gehalten. Zu denen hat Gott seinen Sohn im Geiste getötet, allerdings nach dem Fleische, aber dem Geiste nach hinabgesandt zu den Geistern im Gefängnis und hat ihnen das Evangelium verkündet und hat diese Gefangenschaft in Triumph gefangen geführt. Die Freiheit. Gewaltig. Eine Handlung Gottes durch Christus, aufgrund der nun von Gott freigemachten Verfügungsgewalt Gottes in völliger Freiheit, nun, zu begnadigen, wen er begnadigen will, sich zu erbarmen, wessen er sich erbarmen will. Jetzt muss Gott kein Gesetz mehr berücksichtigen und niemand mehr fragen, darf ich, ist das recht so oder ist doch nicht ganz richtig, wenn ich so verfahre. Er kann nach Herzenslust begnadigen, wen er begnadigt, wie, wo, wann er will. Und retten, wie, wo, wann er will. Und alle diese Dinge, die stehen in den wunderbaren Modellen im Alten Testament alle schon fix fertig da. Das heißt, wenn Paulus schreibt, so sind wir nun ohne das Gesetz Gottes Gerechtigkeit geworden. Klare Aussage. Ohne das Gesetz. Allein durch die Gnade. Aber bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ja, was? Ja, was gilt jetzt? Das heißt,
Wenn wir fähig geworden sind, das Gesetz und die Propheten, kurz das Alte Testament, geistlicherweise jetzt zu lesen, nicht mehr nach dem gegebenen Buchstaben des Gesetzes, seelischerweise zu lesen, darauf kommen wir gerade noch zu sprechen, was das bedeutet, seelisch, sondern wir wissen, schreibt Paulus, dass das Gesetz von Gott aus gesehen geistlich ist, ich bin aber fleischlich, unter die Sünde verkauft. Auch als Gläubiger bin ich dem äußeren Menschen nach noch tot um der Sünde willen, schreibt Paulus Römer 8, aber lebendig nach dem Geiste nach. Nach dem inwendigen Menschen lebendig gemacht. Der innere neue Mensch kann nicht mehr sterben. Und wir werden noch weiteres hören, was der innewohnende neue Mensch gar nicht kann. Und der wohnt in uns und ist. Der gläubige Mensch selbst ist der Neue. Und der gläubige Mensch an und für sich ist noch der Alte. Es gibt kaum eine gewaltigere, wir verstehen uns doch sicher, wenn ich sage, ausgeprägteste Schizophrenie im ganzen Kosmos, als diejenige, die Gott gesetzt hat, zwischen dem inneren neuen Menschen, Gottes Menschen und dem alten äußeren Menschen, in einer Person vorhanden. Und das Schwerste, Unheimlichste in dieser Hinsicht, war vorhanden in der Person und der Gestalt des erniedrigten Sohnes Gottes. Äußerlich erschien er über die Maria in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Römer 8. Innerlich aber war er der Heilige Gottes, der von keiner Sünde wusste. Stellen wir uns vor, er wusste gar nicht, was Sünde ist. Keine Berührung, keine Möglichkeit einer Kontaktnahme oder so etwas. Und zwischen diesem äußeren Menschen, der nur sündigen hätte können, wenn nicht der innere, vorhandene Gottesmensch im Sohne Gottes, diese Triebe des Fleisches, der Sünde, die er an sich trug, ständige hätte im Tode halten können. Durch den Gehorsam, ständigen Gehorsam und den Kontakt mit dem Vater. Da war nun seine Seele zwischen diesem allerheiligsten innersten Geist und dem äußeren Menschen, Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, eingeklemmt. Stellen wir uns vor. Seine Seele war der Kampfplatz zwischen dem Geist gelüstet wieder das Fleisch und das Fleisch gelüstet wieder den Geist. Stellt euch unseren Herrn vor. Was er, wir können ja nicht sagen von der Wiege bis zum Grabe, sondern von der Krippe bis zum Kreuz, tot am Kreuz, durchgemacht hat. Unsägliches. Meine Seele ist betrübt bis in den Tod hinein. Er wusste, die muss als Lösegeld ausgehändigt werden. Wird ausgehändigt. Und er hat, der gute Hirte, seine Seele gegeben als Lösegeld für viele. Und Paulus sagt im Timotheus-Schreiben, er hat seine Seele als Lösegeld gegeben für alle. Und was das heißt, je irgendeine Seele in der Gewalt eines Piraten, der ein Lösegeld fordert, das in seinen Augen mehr wert ist als das Opfer, das er gefangen hält, umklammert hält, nicht? Das ist die Situation. Was das für die betreffenden Seelen schon als gewöhnliche Menschen betrifft, bedeutet, in solcher Gewalt umklammert sich zu wissen. Und zu wissen, kommt es darauf an, ob das von dem mich festhaltenden Ungeheuer verlangte Lösegeld ausgehändigt wird oder nicht. Gell? Dafür haben wir Beispiele genug heute. Und das Gewaltigste in dieser Hinsicht, da handelt es sich
um die Rechtslage und die Zahlungsmittel des unseres einen wahrhaftigen Gottes, des Vaters, ob er bereit sei, dieses geforderte Lösegeld in der Gestalt der Seele seines Heiligen auszuhändigen in die Gewalt des Unheiligsten, der existiert. Oder nicht? Wenn ja, dann ist Rettung für die ganze Schöpfung da, wenn nicht, ist alles fertig. Alles verloren. Ein für alle Mal. Er wurde zum lebendig machenden Geist. Der erste Mensch wurde zur eine lebendige Seele. Und jetzt, was ist denn mit dem eigenartigen Ausdruck der seelische Mensch zu verstehen? Oder alles, was seelischerweise geschieht in unserem Leben, ist nach dem durchgehenden Zeugnis des Neuen Testamentes verwerflich, bis und mit satanisch teuflisch, sagt die Schrift. Wie sollen wir so etwas verstehen? Wir dürfen das so verstehen. Erstens, ich habe das hier auch an anderer Stelle schon darzustellen gesucht, ich wiederhole es kurz. Jede einzelne Seele ist in den Augen unseres Gottes ein Kleinod. Schon ein Leck an einer Seele ist schlimmer als der ganze wunderbare Aufwand des ganzen Kosmos, den Gott sich geleistet hat, was die Schöpfung betrifft. Wie Jesus ausspricht, was hülfe es dem Menschen, wenn er den ganzen Kosmos, das ganze Weltall gewinne und nehme nur Schaden, würde nur ein Leck an seiner Seele erhalten. Aha. Eine Seele, lebendige Seele, ist zum Glück in den Augen unseres Gottes mehr wert als die ganze Schöpfung, als Schöpfung nicht. Aha. Also auch deine und meine. Ist doch wunderbar. Aber wie kann jetzt einfach aus diesem wunderbaren, herrlichen Wesen einer Seele, die Gott geschaffen hat, nur weil es nicht mehr das Hauptwort, die Seele ist, sondern jetzt das Eigenschaftswort, seelisch. Wieso kann jetzt das plötzlich so negativ sein? Deshalb, weil im Augenblick des Ungehorsams des ersten Menschen, dessen Geist damals, wie die Schrift sagt, eine Leuchte des Herrn war, fähig zu durchforschen alle Kammern des Leibes und um alle Dinge zu wissen. Der Geist weiß um alles. Schöpfungsmäßig. Eine Leuchte des Herrn war. Ist im Augenblick des Ungehorsams, des Falles, ist dieser Geist des Menschen das noch geblieben, was er war, aber die Stromzufuhr aus der Lebensquelle der Gegenwart des Herrn war abgeschnitten. Es war er nur noch eine Batterie, der erste Mensch. Die Ladung, die er im Augenblick an Gottes Fülle und Herrlichkeit noch hatte, im Moment des Ungehorsams, die verblieb ihm. Aber er konnte sich nur noch ausgehen. Verstrahlen. Und heute zuckt die ganze Menschheit in den letzten Fähigkeiten letzter Strahlkräfte. Anthropos heißt ja der Strahlende, hinaufstrahlende. Jetzt kommt das uns bekannte biblische Modellchen in unser Blickfeld. Der nun aus dieser Lichtfülle des ersten Menschen, bestehende Geist des Menschen, getrennt vom Zustrom des Geistes Gottes, des Lichtes Gottes,
sank herab, wurde herabtransformiert zu einem glimmenden Docht.
So lesen wir entweder in Jesaja 11 oder Jesaja 61 vom Geist des Herrn, dass nun auch anstatt eines verglimmenden Dochtes gibt Gott wieder den neuen Geist, den Geist Gottes aufs Neue.
Da nun unser Geist für alle Menschen, die in diese Welt nach dem Fall geboren werden, der jeweilige Geist nur noch ein glimmender Docht ist, kann er unmöglich mehr die Führung über Seele und Leib übernehmen, die ihm allein möglich wäre. Verstehen wir? Jetzt ist die zweitnächste Stelle, nämlich die Seele, dazu verurteilt, die Führung zu übernehmen. Kann sie das?
Nie.
Sie kann die Führung nur so weit übernehmen, als sie als Seele etwas ausführen, sich entscheiden oder etwas ausführen, bestimmen kann. Die Situation ist ungefähr die, der Vergleich ist biblisch vollständig richtig, den ich jetzt ausspreche. Angenommen, mein Atmungsprozess, Sauerstoff einzuholen, einzuatmen, sei so gehemmt, dass nur noch gerade ein wenig, minimal bisschen von Sauerstoff da hereinkommt. So. Wie steht es dann mit? Wie steht es dann mit unserer Blutzirkulation? Nicht sein Blut, das ist seine Seele, bitte. Und der Odem stellt das den Geist dar. Er hauchte sie an und sprach, nehmet hin, Heiligen Geist. Dann beginnt der Blutkreislauf zu stocken. Und wenn der Blutkreislauf zu stocken beginnt, was ist dann mit den Gliedern des Leibes? An dritter Stelle beginnen auch die zu stocken. Die Situation ist so, die Seele hat gerade noch ihre Funktionen, kann sie gerade noch so tun. Der Geist ist nur noch ein glimmender Docht, also Minimalzufuhr von Sauerstoff ans Blut ist da. Und nun muss die Seele, die arme Seele eines dahingegebenen sündigen Menschen, muss noch verfügen über den Leib. Also bitte, wir sind ja Krankenschwestern hier, gell? Da merken wir, das ist hoffnungslos, die Situation. Ja. Oder ein anderes Bild, wieder richtig. Ein Ehepaar, der Mann, das Haupt, das Weib, die Gehilfin, Gott geordnet, wunderbar, alle freuen sich daran. Der Mann, das Haupt, stirbt. Jetzt muss zwangsläufig wer die Haushaltung und alle Geschäfte und alle Dinge übernehmen, alle Entschlüsse fassen? Die Witwe. Das kann sie nur einfach so, wie sie als Frau kann, nicht als Mann. Das geht dann so weit, dass der Begriff Weib in der ganzen Schrift etwas Wunderbares ist. Wir denken an das Weib, die Braut des Lammes. Etwas Wunderbares. Aber sobald auch hier der Begriff als Eigenschaftswort gehört wird, weibisch, eigenartig, dann ist schon etwas Negatives da. Ein Kind ist etwas Wunderbares, aber kindisch ist auch so eine Sache. Die Seele, gewaltig, wunderbar, seelisch, unheimlich negativ geladen. So, jetzt verstehen wir wenigstens ein wenig. Der seelische Mensch nimmt nicht wahr, was des Geistes Gottes ist. Das kann erst der Geist des Menschen, der durch die Gnade Gottes von den nun frei gewordenen Auferstehungskräften Jesu Christi erfahren hat, dass nun der Geist Gottes, dieser lebendig machende Geist, meinen glimmenden Docht so gezündet hat, dass der wieder zu leuchten beginnt. Und neu in den Zustrom göttlicher Licht und Lebenskräfte gekommen ist. So.
Jetzt kann ich das Gesetz lesen, wir wissen aber, wir, dass das Gesetz geistlich ist, von Gott aus gesehen. Ich aber bin fleischlich, ich bin seelisch. Kann es unmöglich verstehen. Aber der geistliche Mensch, der beurteilt das alles. Richtig. Und so können wir an den Dingen des Gesetzes und der Propheten, des ganzen Alten Testamentes, unsere unsagbar wunderbare Gnadenstellung in Christo Jesu kennen und verstehen lernen. Ich darf nur sagen, wenn Jesus darauf hinweist, schon zu seinen Lebzeiten als Mensch, die Schriften sind es, die von mir Zeugnis geben. Und was dem Paulus geoffenbart wurde und keinem Menschen vor ihm, das war in den Schriften alles vorhanden, bezeugt, aber nicht geoffenbart. Und wir dürfen das nun verstehen lernen. Nun hierher zurück. Wir haben vom seelischen Menschen gehört, vom seelischen Leib, der gesät wird und das auferweckt werden wird, ein geistlicher Leib. Währenddem der seelische Mensch nichts vernimmt, was des Geistes Gottes ist, beurteilt der innere geistliche Mensch alles. Richtig. Ganz wunderbar. Der alte Mensch, was ist mit dem geschehen? Der wurde zum Glück. Unser alter Mensch wurde durch die Tat Gottes auf Golgatha mitgekreuzigt. Er ist mitgestorben, mit Jesus am Kreuz mitgestorben, mein alter Mensch. Drittens wurde er, mein alter Mensch, mit Christus begraben. Ihr Lieben, das sind nun göttliche Wirklichkeiten. Und jetzt handelt es sich für uns darum, solche Gotteswahrheiten, die uns geschenkt werden, Glauben zu ergreifen und darin zu wandeln, sich da hinein verpflanzen zu lassen in diese Gottestaten. Das sind die wirklichen Glaubenshandlungen eines Gottesmenschen. Das sind die Glaubenstaten, die Gott schon vollbracht hat. Das bewirkt in der Praxis dann tatsächlich unser alter Mensch, dass Dinge abfallen, um die wir uns längst vergeblich bemüht haben. Dann sind wir aber nun nicht nur nach dem alten Menschen mitgekreuzigt, mitgestorben, mitbegraben, sondern in seiner Auferstehung ist unsere Seele mit auferweckt, ist unser Leib auferstanden, ist unser Geist lebendig gemacht mit ihm. Und ist mit seiner, anlässlich seiner Himmelfahrt mit ihm durch alle Himmel und hat sich gesetzt. Und wir sind versetzt. Wohin? Mit ihm in der Höhe, über allen Himmeln, außerhalb dieser Schöpfung, in der Unendlichkeit Gottes. Denn euer Leben ist mit Christo verborgen, nicht in den Himmeln, sondern in Gott. In Gott. Euer Leben, das ist der neue, ganze neue Gottesmensch. Der Alte ist mitgekreuzigt, mitgestorben, mitbegraben. Nach Epheser 2 geschah das alles am Kreuz, damit wir, dass Gott aus uns einen neuen Menschen schüfe in uns. Deshalb schreibt Paulus, was den Alten betrifft, nachdem ihr den alten Menschen, der verdorben wird, abgelegt habt und angezogen habt durch den Heiligen Geist der Gerechtigkeit, den Herrn Jesus angezogen habt, nach dem neuen inneren Menschen, haben wir beim alten Menschen, noch Kolosser 3, Vers 9, auch ausgezogen mit seinen Handlungen und im gleichen Vers und haben den neuen Menschen angezogen, der erneuert wird von Tag zu Tag. Gewaltige Dinge, die göttlicher Wirklichkeit entsprechen. welche wir allein durch den Glauben, aber durch den Glauben, der uns geschenkt ist, wahrnehmen können und in diesen Dingen leben können. Denn Paulus ist da gegenüber den Kolossern erstaunt. Ihr benehmt euch ja, ihr lieben Kolosser, als lebtet ihr noch in dieser Welt. Ja, wie wäre es also normal dann, nach der Meinung des Paulus? Suchet das, was droben ist, wo Christus ist. Sinnet auf das, was droben ist. Da sind wir zu Hause schon. Da sind die Zusammenhänge. Jetzt kommt ein neuer Gedanke. Der ist gewaltig. Und zwar wird er von Johannes verwaltet. Johannes schreibt einerseits, so wir sagen, wir haben keine Sünde, dann ist die Wahrheit nicht in uns und wir betrügen uns selbst. Er sagt weiter, wunderbarerweise, 1. Johannes 3,20, auch wenn uns unser Herz verurteilt, also wieder, so wir aber sündigen, oder die Sünde ist bei uns. So wir aber sündigen, die eine Seite bei Johannes. Es kommt eine ganz andere Seite. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. So. Also, dann müssen wir fast am laufenden Band, wenn wir ehrlich sind, was feststellen. Dann bleiben wir nicht in ihm. Es kommt noch unglaublicher. 1. Johannes 5, Vers 4. Alles, was aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Jeder, der aus Gott geboren ist, sündigt nicht, denn er kann nicht sündigen, da er aus Gott geboren ist. So, da sind wir jetzt überhaupt aus Gott geboren, oder nicht? Nach solchen Worten. Jetzt haben wir die Antwort, warum haben wir uns jetzt so lange belehren lassen, eben? Warum haben wir uns jetzt so lange belehren lassen in Bezug auf das Verständnis eines äußeren Menschen, alten, seelischen Menschen einerseits und eines neuen, inneren, geistlichen Menschen? Ist mein alter Mensch aus Gott geboren? Nein. Deshalb kann der nur sündigen. So. Ist mein innerer neuer Mensch aus Gott geboren? Der ist nach Gott geschaffen in wahrhaftiger Heiligkeit und Gerechtigkeit. Tadellos. Vollkommen. So viele wir nun vollkommen sind. Aber bitte nicht hier, sondern darin. Als vollkommener Gottesmensch. Jeder von uns, soweit er den Herrn Jesus lieb hat, trägt in sich einen heiligen Samen Gottes, gezeugt durch den Heiligen Geist, trägt in sich einen ganzen neuen Gottesmenschen. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ich bin auch noch dabei. Ne? Ein neuer Mensch. Und da dieser aus Gott, von Gott gezeugt und aus Gott geboren ist, kann der nicht sündigen. Ich bitte, jetzt sollten wir im Chor rufen, Halleluja. So ist die Sache. Und diesen bewahrt Gott in seiner Treue selbst. Auf jenen Tag. Tadellos. Und Johannes fährt weiter. Und da er aus Gott geboren ist und nicht sündigen kann, kann ihn der Böse überhaupt nicht mal anfassen. Verstehen wir? Nicht mal anfassen. Kann Satan den Alten anfassen? Ständig. Ständig. Der ist tot um der Sünde willen. Gott mit Christus gekreuzigt, gestorben, begraben. Aus, fertig. Das ist die einzige Lösung. Oder wenn Paulus schreibt, so stellt nun eure Glieder da als Werkzeuge Gott zur Verfügung. Dann sage ich, das Werkzeug des Architekten ist zum Glück sehr billig. Nicht?
ist an und für sich eine leblose, tote Sache, nicht? Wie mein alter Mensch, wie meine Glieder vor Gott. Aber im Augenblick, wo ich dieses tote Werkzeug in meine Hand nehme, nicht? Und damit, weiß was, alles projektiere, nicht? Kann jetzt etwas geschehen durch dieses tote Werkzeug. Wenn wir unseren alten Menschen, dem Herrn, zur Verfügung stellen, mach damit jetzt, was du willst, nicht? Nimm ihn in deine Hand. Dann sagt er, jetzt ist deine alte Hütte, wohl vergänglich wie jeder Tempel bis jetzt, ein heiliger Tempel im Herrn, eine Behausung Gottes im Geist. So schön ist dann auf einmal. Aber der Tempel ist noch nicht lebendig. Nicht? Aber steht Gott zur Verfügung. Da wohnt der Heilige Geist drin. Das ist ein ganz, ganz neuer Gottesmensch da drin. Denn der Geist Gottes gibt Zeugnis meinem Geist, dass ich Gottes Kind geworden bin. Das ist der glimmende Durch, der lebt wieder. Das geschieht im Allerheiligsten. Die Hütte bei Mose, die Stiftshütte, entspricht dieser Hütte. Beide können abgebrochen werden. Rasch. Ein erster Wohnraum, Heiligtum, stellt den Wohnraum für die Seele da drin dar, in dieser Hütte. Und im Inneren des Vorhangs, des Scheidevorhangs, im Allerheiligsten, ist der Wohnraum des Geistes. Und wenn Mose mit Gott reden wollte, dann musste er ins Allerheiligste gehen. Im Ausnahmefall dann außerhalb des Lagers. Das dann entspricht dann Golgatha. Normalerweise im Allerheiligsten. Und etwas vom Wunderbarsten in dieser Hinsicht finden wir in der Erzählung vom verlorenen Sohn. Der Tiefpunkt in seinem Leben war erreicht. Bei den Schweinen nichts mehr zu essen. Hoffnungslos. Und jetzt sagt die Schrift so wunderbar. Da ging er in sich hinein. Bis zu seinem glimmenden Durch, sage ich jetzt, das versteht ihr. Bis in sein verwaistes Allerheiligstes. Das ist zum Glück bei jedem Menschen noch da. Gott lässt ja keinen glimmenden Docht auslöschen. So steht geschrieben. Warum? Der letzte Rest von der göttlichen Gabe eines Menschen, an einen Menschen. Da kann Gott als Schöpfer in seiner Schöpfertreue nicht anders als einen ganz bestimmten letzten Rest sein lassen, bis der Betreffende, wie der verlorene Sohn, am Tiefpunkt seines Bankrottes angekommen, in sich hineingeht. Und in dem Augenblick, und er ging in sich hinein und spricht, im Hause meines Vaters. Da ist er schon zu Hause beim Vater. Im Geiste und äußerlich noch bei den Schweinen. Und dann geht er nach Hause. Und dann wissen wir, wie wunderbar die Liebe des Vaters ihn empfangen hat. Und wie unheimlich, unverständlich der ältere, gerechte Bruder in einem Punkt völlig versagt hat. Punkto Liebe, punkto Bruderliebe und Barmherzigkeit. Völlig versagt. Also genau in den Punkten, von denen unser Gott und Vater sagt, wenn das nicht vorhanden ist, die Liebe fehlt, dann ist alles nichts wert, nichts wert und alles nichts nütze. So. Also, ich schließe, durch die Gnade Gottes besitzen wir genau das gleiche unauflösliche Leben, wie der Sohn Gottes hatte, vor seiner Erniedrigung. Jetzt hat er nicht nur sein verlorenes Leben wieder, sondern jetzt hat er von Gott dem Vater alle verlorenen Geschöpfe, Engel und Menschen in seine Auferstehungsherrlichkeit geschenkt bekommen. Der Vater hat mir alles übergeben und ich werde sie alle zu mir ziehen. Amen.